Hallo und herzlich willkommen zum Energiezone-Podcast. Heute mit Kevin Wieland von OpenWB. Das ist der Wallbox-Hersteller, der auch bei mir zu Hause verbaut ist. Aber deswegen habe ich ihn nicht eingeladen, sondern ich wollte ein bisschen mehr wissen über den Wallboxen-Markt. Wie funktioniert der eigentlich ganz genau? Wie haben Sie es als Open-Source-Software-Unternehmen geschafft, aber als Closed-Source-Hardware-Unternehmen, sich dort entsprechende Marktanteile zu sichern? Und ich hatte einige Aha-Effekte im Podcast. Zum einen habe ich jetzt gelernt, dass meine Wallbox sowas ist wie das Heartbeat von 1,5 und es ist eigentlich ein Wettbewerber zu dem 1,5-Gerät, was ja sehr geschlossen funktioniert, also im geschlossenen Ökosystem. Und OpenWB funktioniert sehr offen. Die Wallbox von OpenWB könnte also auch meine Warmwasseraufbereitungsanlage steuern oder eine Wärmepumpe oder alle anderen Hausgeräte mit diversen Regeln. Die sind zertifiziert, haben sehr, sehr hochwertige Technologie verbaut, haben ein sehr nachhaltiges Technologiekonzept, was man erweitern kann. Also ich könnte meine Wallbox auch einschicken und mir noch ein paar andere Teile einbauen lassen, so dass ich auch bidirektionales Laden unterstütze. Das war mir alles so gar nicht klar. Ich scheine also auf den richtigen Anbieter gesetzt zu haben, als ich mir vor ein paar Jahren meine Wallboxen zugelegt habe. Aber im Gespräch werdet ihr auch merken, es wird nerdig. Es ist nichts für jedermann, also vor allem nicht für diejenigen, die irgendwas anschließen wollen und dann läuft, sondern das ist etwas für jemand, der sein Zuhause optimieren möchte oder Dienstleister hat, die ihm sein Zuhause optimieren. Wir hatten leider vergessen, im Podcast über die Phase zu reden, als die Bundesregierung ein Förderprogramm für Wallboxen aufgelegt hatte. Das haben wir im Nachgang nochmal kurz gemacht. Das waren auch sehr krasse Zeiten für das Unternehmen. Da war es teilweise schwer, überhaupt an diese Wallboxen zu kommen. Das hat sich jetzt alles gelegt. Das Unternehmen macht über 10 Millionen Euro Umsatz, hat 30 Mitarbeiter, hat ein richtig krasses Produkt und vielleicht bleibt ja auch der ein oder andere nach dem Podcast hier hängen und sagt so, naja, das gucke ich mir auch mal genauer an, weil ich will mit meiner Wallbox auch gern meine Waschmaschine steuern. Das kann ich jetzt, dafür muss ich mich noch ein bisschen weiter einlesen in den diversen Foren, aber da habe ich voll Lust zu. So, jetzt ist mal viel Spaß mit OpenWB und Kevin und sorry für das etwas Nerdige hier und da. Ich habe da als Enduser ein paar Fragen gehabt, die ich mir von Kevin aus erster Hand beantworten lassen wollte. Ich bleibe trotzdem natürlich unabhängig, vielleicht gibt es auch noch andere Wallboxen-Hersteller, die hier gerne in den Podcast wollen. Viel Spaß! Kevin, herzlich willkommen zur Energiezone-Folge. Heute mein Lieblings-Wallbox-Hersteller OpenWB. Wir sind jetzt durch ganz viele verschiedene Energiezone-Folgen schon durchgeschlendert. Wir hatten aber noch gar niemanden, der sich konzentriert auf das Thema Wallboxen. Als ich mir vor, lass mich überlegen, 2 oder 3 Jahren so eine Wallbox gekauft habe, da bin ich natürlich in diesen Markt gekommen, wie jeder andere Endkonsumenten, hatte gar keine Ahnung. Und bin dann über irgendeinen Forenlink auf OpenWB gekommen und fand das irgendwie ein spannendes Konzept, so eine Art Open Source Wallbox. Ist wahrscheinlich falsch zusammengefasst. Dann habe ich es gekauft und laufe seitdem hierher. Wir machen aber heute keine Produktkritik, sondern wir wollen mal ein bisschen besser verstehen, wie dieser ganze Wallboxenmarkt funktioniert und wie euer Modell funktioniert. Stell dich doch mal bitte vor und erzähl mal, was OpenWB eigentlich ist.
Hallo Alex, mein Name ist Kevin Wieland. Erstmal vielen Dank für deine Einladung. Ich bin der Geschäftsführer der OpenWB GmbH und Co. KG und wir beschäftigen uns mit Wallboxen, mit Laderegelungen und mit sämtlichen Themen drumherum. Ich selbst habe mir 2017, für einige spät, für viele auch sehr früh, ein Elektroauto gekauft, hatte eine PV-Anlage auf dem Dach. Und für mich war ganz klar, ich muss ja irgendwie sinnvoll den Strom regeln, dass der ins Auto geht, weil es macht keinen Sinn, dass tagsüber die Sonne scheint und gleichzeitig aber wir nachts das Auto laden. Ich habe selbst so wie du den Markt sondiert und habe festgestellt, es gibt nichts. Das war für mich als eigentlicher ITler unvorstellbar, dass es da noch keine Lösung gibt. Und in der Folge habe ich mich dann quasi selber für mich drum gekümmert, eine Lösung zusammen zu programmieren. Das wiederum habe ich so ein bisschen verbreitet, fanden andere Leute auch ganz interessant. Da habe ich gesagt, okay, Open Source ist sowieso was, wo ich wo ich immer viel mit zu tun habe. Ich mache da selbst ein Open-Source-Projekt drauf und lasse andere von partizipieren, damit das Ganze sich dann vielleicht mal ein bisschen weiter verbreitet oder halt noch andere Leute davon profitieren können. Das war tatsächlich noch im Jahr 2017. Im Jahr 2018 hat sich dann herauskristallisiert, das war eine ziemlich, ziemlich gute Idee, sodass ich dann gesagt habe, hey, wir müssen mal schauen, da müssen wir so ein bisschen was draus machen, weil der Bedarf ist riesengroß und es gibt keine gescheiten Lösungen am Markt. Das war im Endeffekt die Geburtsstunde der OpenWB GmbH und Co. KG.
Okay, und jetzt erzähl mal, als du dann gesucht hast 2017, das klingt ja erstmal ein bisschen verrückt, quasi ein Open-Source-Hardware-Produkt. Was gab's denn genau? Für mich ist ja das ganze Thema sowas wie Überschussladen oder zeitbasiertes Laden. Jetzt aufgrund der Oberfläche, die ihr zur Verfügung stellt, wir kommen gleich nochmal zum Produkt, selbstverständlich. Und jetzt hatte ich auch mal für meine Eltern eine Wallbox gesucht vor 1-2 Jahren. Die meisten Wallboxen sind ja recht, dumm würde ich jetzt gar nicht sagen, aber einfach gestrickt. Die laden immer mit der vollen Leistung, wenn man sie reinsteckt und hören dann aufzuladen, wenn man sie raussteckt. Aber du kennst den Markt ja so ein bisschen besser. Das wird wahrscheinlich zu stark vereinfacht von mir dargestellt worden sein.
Ich würde mal sagen, dass 85% der Wallboxen tatsächlich so dumm sind. Das heißt, man steckt an, man lädt, man hat im Zweifel nochmal irgendwie eine Timer-Funktion und das war's dann aber auch schon. Die wirklich intelligenteren Wallboxen, die Produkte kann man an ein, maximal zwei Händen abzählen, die es gibt. Und auch da muss man dann ganz stark unterscheiden, wie intelligent die dann wirklich sind, ohne dass man noch extra Software braucht, die sich wirklich um eine sinnvolle Steuerung kümmert.
Aber und wie habt ihr das dann gemacht oder wie hast du das gemacht? Also ein Open-Source-Software-Projekt, da kann sich vielleicht der eine oder andere Hörer was drunter vorstellen, aber hier kommt eine richtige Hardware. Das ist ja auch eine Hardware, die in irgendeiner Form abgenommen und zertifiziert werden muss, weil, wenn ich mich richtig entsinne, können eure Wallboxen ja auch mit 22 kW DC laden. Also kommt da richtig Leistung durch. Und
DC laden können wir nicht, AC laden können wir.
Meine ich, 22 AC, ja.
Damit es da keine Verwechslung gibt, also die Software ist open sourced, das heißt, den Code dazu findet man auf GitHub. Die Hardware ist grundsätzlich aber closed sourced, das heißt, das ist Entwicklung von uns, die produzieren wir selbst in Deutschland. Da kombiniert dann die open source Software zusammen mit unserer closed source Hardware. Das heißt, die Hardware finanziert auch die laufende oder der Hardwareverkauf finanziert die laufende Softwareentwicklung.
Und dann erzähl mal ein bisschen was zur Hardware. Was ist bei der Hardware irgendwie anders und wie ging das überhaupt, sowas herzustellen? Wenn ich jetzt loslaufen würde und sage, ich will eine eigene Wallbox machen, stelle ich mir total schwer vor. Also sind ja so ein paar spannende Teile irgendwie drin. Meine Wallbox hat auch ein Display. Also ihr bietet auch eine Wallbox mit einem Display an. Da kann man alles von dem Display aus steuern. Da kann man irgendwie gefühlt ein Dutzend weitere Unterwallboxen anschließen und steuern. Das ist ja alles super. Also ist ja jetzt ja keine ganz, ganz einfache Hardware, die man im Großteilhandel bekommt und dann ein OpenWB-Logo draufklebt, glaube ich zumindest.
Genau, wir haben ja als Untertitel die modulare Wallbox. Das heißt, wir verfolgen ein Stück weit einen anderen Ansatz wie die meisten anderen Hersteller. Wir haben kein Einplatinendesign. Der Vorteil von einem Einplatinendesign mal kurz ist, die Produktionskosten sind günstiger. Wir haben aber schlussendlich auch ein Wegwerfprodukt. Heißt, wenn es Neuerungen gibt, brauche ich eine neue Wallbox. Wenn mein Defekt auftritt, brauche ich eine neue Wallbox, eben weil es im Normalfall nur aus einer Platine besteht. Was wir machen, wir haben Komponenten. Das ist ein Zähler, ein FI, das sind Schütze, das sind auch Steuerungsplatinen, die aber ein Stück weit aufgesplittet, sodass wir sagen können, wenn es einzelne Verbesserungen gibt, das ist auch ein wichtiger Punkt der Firmenphilosophie, zu sagen, Nachhaltigkeit ist uns wichtig. Wenn wir Updates rausbringen oder Hardware-Neuerungen rausbringen, besteht immer die Möglichkeit, auch nur diese einzelnen Baugruppen auszutauschen. Da achten wir auch bei der Entwicklung drauf, dass das für die Zukunft gegeben ist. Das heißt, selbst die Leute, die 2018 eine OpenWB erworben haben, können immer noch durch geringe Updates, also durch geringe Hardware-Updates, immer wieder auf den aktuellen Stand kommen.
Wie schwer ist das? Wie muss man sich das vorstellen? Also wenn ich so die Wallbox muss man ja aufmachen, wenn man sie anschließt. Das habe ich natürlich auch gemacht. Mein Elektriker hat das gemacht. Da würde ich mir jetzt aber nicht trauen, da jetzt einfach so einen Teil der Baugruppe auszustöpseln. Also wie schwer ist das?
Das kommt drauf an, was geupdatet wird. Wir haben zum Beispiel mal eine feinere Regelung eingeführt, dass wir nicht in 1 Ampere Schritten, sondern in 0,1 Ampere Schritten regeln können. Dafür musste der EVSE-Controller getauscht werden. Der ist entweder gesteckt oder mit Kabeln verbunden. Das heißt, da macht schon Sinn, dass man einen Elektriker braucht, der das Ganze durchführt. Alternativ bieten wir auch einen Einsendeservice an. Das heißt, die OpenWB wird eingesendet, wird bei uns umgerüstet und geht wieder zurück zum Kunden. Und das dann halt innerhalb von einer Woche, dass der Ausfall halt möglichst gering ist. Ist dann natürlich klar mit Kosten für Ab- und Anbau verbunden, aber immer noch besser, als zu sagen, okay, ich habe jetzt nach 2 Jahren ein veraltetes Gerät, sondern kann so halt mit minimalen Kosten mein Gerät wieder auf den aktuellen Stand bringen.
Und wie viele OpenWBs sind im Umlauf?
Aktuell sind roundabout 40.000 Stück installiert.
Und gibt es so einen Marktführer bei Wallboxen? Wo man sagt, okay, das ist irgendwie die Standard-Wallbox, die sich jeder gekauft hat, der sich auch so ein VW ID.3 in die Garage stellt?
Schwierig. Es gibt, ich denke, man muss unterscheiden, was das Ziel ist. Wenn mein Ziel ist zu sagen, ich möchte mich um überhaupt gar nichts kümmern und einfach nur dumm laden, weil ich habe keine PV, ich habe kein strompreisbasiertes Laden, dann muss man auch sagen, die OpenWB ist das falsche Produkt. Wenn ich technisch ein bisschen versiert bin oder einen Anspruch habe, meine Stromkosten zu reduzieren, mein PV-Strom selbst zu verbrauchen, den Autarkiegrad zu erhöhen, dann muss man sagen, okay, passt OpenWB. Aber man muss halt auch schauen, auf wie viele potenzielle Kunden das überhaupt zutrifft.
Okay, verstehe. Aber wie groß hältst du denn dann den Markt generell in Deutschland für euer Produkt?
Grundsätzlich passt die OpenWB überall dahin, wo eine PV-Anlage verbaut ist oder wo strompreisbasiertes Laden interessant ist, wo die technischen oder die Infrastrukturbedingungen herausfordernd sind. Großes Stichwort ist hier Lastmanagement. Das heißt, gerade wenn ich mehrere Ladepunkte verbauen will oder gegebenenfalls auch nur bei einem, aber bei einem begrenzten Stromanschluss kann die OpenWB auch punkten, weil sie halt schauen kann, wie viel Strom steht zur Verfügung, wie viel darf ich nutzen, kann das Auto entsprechend regeln. Und Firmeninstallationen, bewusst nicht öffentliche Installationen, also bei Unternehmensparkplätzen, das sind unsere Gebiete, wo wir unterwegs sind und wo unser Markt ist.
Aber ihr seid dann schon ein gewinnorientiertes Unternehmen. Also das eine ist die Softwarekomponente, an der jeder mitmachen kann, aber du hast schon das Ziel, dass OpenWB sozusagen am Ende des Jahres einen Gewinn abwirft und ihr weitere Produkte zum Beispiel entwickeln könnt.
Wir sind ein Unternehmen, wir haben eine Gewinnerzielungsabsicht, aber Open Source schließt sich damit überhaupt nicht aus, sondern das profitiert eher davon.
Genau, aber das sozusagen, das will ich auch gar nicht in Abrede stellen. Ich sozusagen will das nur einmal ein bisschen besser verstehen. Ihr begleitet die Community, aber ihr seid ja auch dann diejenigen, die am meisten an der Software weiterschrauben, oder ist das mittlerweile, sind das mittlerweile die Entwickler, die das auch bei sich zu Hause haben, die OpenWB dann ein bisschen ausprobieren und sagen, ich brauche jetzt hier Feature A, Feature B, und die fangen dann an mitzuschrauben. Es sind ja quasi 40.000 potenzielle Mitmacher dann.
Theoretisch ja. Effektiv sind das relativ wenige. Die Hauptentwicklung kommt von unseren festangestellten Entwicklern und Entwicklerinnen, ganz klar. Wir haben aber auch, ich hatte es bei dir kurz gesehen, du benutzt zum Beispiel das Color Themes. Das stammt von einem Nutzer. Das heißt, das ist kein fester Entwickler von uns, der hat das in seiner Freizeit gemacht, wird dafür von der Community auch hoch gelobt. Sowas finden wir auch super, unterstützen wir natürlich auch, wo wir können.
Und gibt es diese Art von Hardware und Software auch im Ausland, oder ist es ein deutsches Phänomen?
Das ist, unser Kernmarkt ist Deutschland und Österreich. Wir haben vereinzelt Produkte in der Schweiz, in Italien, in Spanien, in Australien. Da wird aber aktuell kein aktiver Vertrieb gemacht. Einfach ist, dass das Deutschland-Österreich-Gebiet ist ein sehr, sehr spannendes Gebiet, wo es sehr viel Arbeit gibt, die wir erstmal vernünftig und schön erledigen wollen, bevor wir sagen, wir müssen jetzt unbedingt noch mehr Wallboxen verkaufen und andere Länder beliefern.
Okay, kannst du mal für diejenigen, die jetzt zuhören und eure Wallbox gar nicht so einschätzen können, kannst du dir mal ein bisschen erzählen, Preispunkte und Features? Ich habe jetzt gesehen, bei Lidl gibt es mittlerweile auch Wallboxen für 299 Euro. Also jemand, der mit dem Gedanken spielt, sich jetzt die 299 Euro Lidl Wallbox zu kaufen, wie würdest du dem erklären, was ihr eigentlich für ein Produkt habt und wie teuer das ist?
Die OpenWB Series 2 fängt in der günstigen Ausführung bei knapp 1000 Euro an, geht über die Series 2 Standard Plus mit Display, liegen wir bei 1500 Euro. Das ist so das eine Gebiet und wir haben zusätzlich die OpenWB Pro, die liegt bei 2000 Euro. Wir fangen mal bei den anderen an. Was wir grundsätzlich schon immer haben, ist, wir haben einen MID-geeichten Zähler drin. Das heißt, wir können eine Abrechnung mit dem Arbeitgeber machen. Im Vergleich zu Lidl Wallbox, da ist gar kein Zähler verbaut. Wir haben einen FI-Typ B verbaut. Das heißt, wir haben einen Gleichstromfehlersensor drin. Wir brauchen keinen extra Typ A, der vorgeschaltet ist. Das heißt, wir reduzieren die Installationskosten erheblich. Klar, das ist erstmal in der Anschaffung teurer. Er spart dem Kunden aber im Zweifel ein paar hundert Euro Installationskosten, weil das bei uns schon integriert ist.
Wo würden diese Installationskosten sonst anfangen, wenn der Elektriker das irgendwie an den Hausanschluss anschließt?
Wenn der Elektriker die Lidl Wallbox installiert, muss er einen FI-Typ A davor bauen. Das heißt, man braucht den Typ A. Man braucht vor allem den Platz für den Typ A. Das ist meistens der größere Punkt, dass der Platz nicht vorhanden ist. Das heißt, wir brauchen im Zweifel einen neuen Zählerschrank. Und dann reden wir bei einem neuen Zählerschrank automatisch immer über vierstellige Summen.
Ah, okay.
Ist der Platz vorhanden, dann reden wir irgendwie über eine niedrige dreistellige Summe, die beim Elektriker dann quasi nochmal extra anfallen, was bei uns dann schon inkludiert ist.
Okay.
Den Zähler hatte ich, genau, ja. MID-geeichter Zähler. Das heißt, ich weiß genau, wie viel Strom durch die Wallbox fließt. Das kann ich auch als Basis nehmen, wenn ich ein Firmenfahrzeug habe zur Abrechnung mit dem Arbeitgeber, wenn es gegebenenfalls eine Mietwohnung ist, das heißt zur Abrechnung mit dem Mieter. Wir haben eine Web-Oberfläche. Wir können. Okay, da muss ich anders anfangen.
Ja, kein Problem. Aber bei der Web-Oberfläche vielleicht haben die anderen Zähler keine Web-Oberfläche? Die anderen Wallboxen?
Nicht zwingend, nein. Entweder gar keine oder gegebenenfalls nur eine Handy-App oder sowas.
Okay.
Was eine Kernaufgabe der OpenWB ist, wir lesen Daten aus, die schon vorhanden sind. Da kommen wir wieder zum Thema intelligentes Laden, was uns ganz massiv von den anderen unterscheidet. Wir hatten es ja schon, mit der OpenWB kann man strompreisbasiert laden, man kann den Überschuss laden, aber dafür muss man erstmal wissen, wie viel Überschuss habe ich denn überhaupt. Da gibt es jetzt mehrere Ansätze, wie man das lösen kann. Die meisten von der Konkurrenz machen es so, sie verbauen noch ein Smart Meter oder noch einen Zähler, um erstmal zu wissen, wie viel Überschuss habe ich überhaupt. Wir gehen den intelligenteren Ansatz zu sagen, okay, welche Geräte, welche Wechselrichter, welche Speicher sind denn vorhanden? Und inwiefern kann man die denn auslesen? Das heißt, wir versuchen per Netzwerk, Netzwerk ist die normale Schnittstelle, vorhandene Geräte auszulesen und so dann schon mal zu erfahren, wie voll ist der Speicher, wie viel macht die PV gerade, wie viel wird eingespeist und aufgrund dessen Daten steuern wir dann die Ladung. Das heißt, wenn ich sage PV-geführtes Laden, dann wird nur das geladen, was entsprechend Überschuss auch vorhanden ist. Auch Speicher können wir mit beachten und können sagen, okay, lade zuerst mal den Speicher oder lade bevorzugt das Auto, je nach Präferenz vom Nutzer.
Und ich habe gesehen, ich habe jetzt auch das Update gemacht bei euch, weil ich war scharf auf ein bestimmtes Feature, das geht jetzt bei mir und habe gesehen, da kann man auch Smart Home Produkte einbinden. Wofür brauche ich das genau? Also tatsächlich jetzt eine Anwenderfrage.
Der Smart Home Bereich, wir haben sämtliche Daten vom Haus haben wir lokal zur Verfügung. Das heißt, wir können intelligente Regelungen machen. Da liegt es nahe, nicht nur zu sagen, hey, wir steuern jetzt das Auto intelligent, sondern auch zu sagen, hey, wir steuern andere Verbraucher intelligent. Also wir unterstützen erstmal mehrere Aktoren, sowas wie Shellys oder so. Das sind jetzt im Endeffekt Schaltsteckdosen, würde ich es jetzt mal so bezeichnen. Um zu sagen, wenn viel Überschuss da ist, mach doch bitte die Poolteichpumpe an.
Okay, also ist dann die eure Wallbox sowas, was jetzt zum Beispiel 1,5 mit Heartbeat macht oder Enpal hat jetzt, glaube ich, Enpal One rausgebracht, also sozusagen so ein zentraler Rechner für die stromgesteuerte sozusagen Haussteuerung?
System ist wahrscheinlich das Wort, was jetzt das Passende ist. Da entwickelt sich die OpenWB zu sagen, wir steuern nicht nur die Wallbox, sondern wir steuern auch alles andere rundherum. Was wir im Smart-Home-Bereich neben den Aktoren auch haben, sind zum Beispiel Wärmepumpen. Das heißt, wir haben intelligente Wärmepumpen, die per Netzwerk steuerbar sind, denen können wir sagen, hey, gerade ist viel Überschuss vorhanden, geh mal in einen Übertemperaturmodus. Das heißt, heiz den Boiler schon mal weiter auf wie sonst, statt 45, 55 Grad als Beispiel. Schlichtweg, um den Überschuss zu nutzen, um im Zweifel nachts nicht nochmal nachheizen zu müssen.
Ah, okay, spannend. Aber gibt's, okay, das war mir noch nicht klar, dass das mit eurer Anlage geht. Aber seid ihr doch quasi in einem ganz anderen Wettbewerbsmarkt unterwegs, oder? Da seid ihr doch auf einmal Wettbewerber mit anderen Smart Home Systemen oder Systeme, die sich anmaßen, die Steuerung zu übernehmen. Also da seid ihr tatsächlich ein 1,5 Heartbeat Wettbewerber, nur im Open Source Bereich. Also Heartbeat zwingt mich ja dazu, 1,5 Produkte zu nutzen, damit ihr jetzt irgendwie zentral steuern könnt. Und ihr sagt, genau, ihr habt quasi schon dieses, ja, Open Source Modul, das steckt jetzt in der Wallbox, ist ja erstmal vollkommen egal, wo das steckt. Hauptsache, es kann irgendwie steuern. Und über die Netzwerkverbindung in den Haushalt könnt ihr mit der Wärmepumpe reden und dann so ein Szenario anstoßen, wie du es gerade beschrieben hast. Wofür jetzt andere Hersteller jetzt erstmal kommen und sich selber noch irgendwie in das Netzwerk reinbauen.
Genau, der große Unterschied ist, 1,5 Grad ist dann eine super Lösung, wenn ich von null anfangen nichts habe und ein Rundumpaket von 1,5 Grad möchte. Aus PV, aus Wechselrichter, aus Energiemanagementsystem. OpenWB ist dann das richtige Produkt, wenn ich schon eine PV habe, wenn ich mehr Freiheit in der Komponentenauswahl haben möchte, weil das, was 1,5 vorhat, ist das, was wir im Endeffekt schon machen, nur wesentlich offener. Das heißt, ich kann eine Stiebelwärmepumpe nehmen, ich kann eine IDM-Wärmepumpe nehmen, die werden von uns alle schon unterstützt und genauso kann ich einen Costa, ein Solar Edge, ein SMA, ein Fronius-Wechselrichter nehmen, bin da vollkommen frei. Das ist auch ein großer Punkt für unsere Partner. Wir oder unsere Partner verbauen meistens unterschiedliche Wechselrichter, haben dann aber immer eine Wallbox, die sie dazu verbauen können, eben weil wir, was das angeht, ein sehr offenes System sind und die Kompatibilität zu möglichst vielen Herstellern haben.
Ah, also dann noch eine Anwenderfrage direkt hinterher. Ich habe mir eine Warmwasserwärmepumpe gerade gekauft, weil unsere 40 Jahre alt war, also der Boiler, der quasi im Keller steht und hier das Duschwasser warm macht. Und da hatte ich mich gewundert, das ist jetzt so ein, das nennt sich Weiland Arostor, also ein relativ hochwertiges Produkt, aber ist eigentlich gar nicht smart. Das wird nämlich gar nicht angesteuert durch ein Netzwerkkabel, sondern das kann man mit PV-Überschuss steuern, aber das geht über zwei Relaiskontakte. Die muss man da irgendwie anlegen. Und da habe ich mir so gedacht, wie kann das denn eigentlich sein? Das ist doch irgendwie die Steuerung der 90er Jahre, irgendwie hier mit sozusagen mit Hardware sozusagen Stromkabeln und nicht mit irgendeiner Netzwerkinformation, die jetzt sagt, okay, jetzt bitte Überschuss laden. Da hätte ich also vorher gucken müssen, mit welcher Warmwasserwärmepumpe funktioniert OpenWB. Und wir dann vielleicht zu einem besseren Produkt gekommen, was ich dann hätte smart einbinden können. Weil diese Wärmepumpe kann ich jetzt nur steuern nach Zeit. Da kann ich jetzt sagen, bitte eher mittags Warmwasser machen. Oder würde das mit euch auch gehen?
Das funktioniert auch mit der Weiland. Die Kontakte, die Relaiskontakte, die du meinst, ist der sogenannte SG-Ready-Anschluss. Den haben fast alle Wärmepumpen. Und der ist auch erstmal gar nicht so verkehrt. Mit dem können wir schon arbeiten. Das heißt, du kannst auch mit der OpenWB jetzt dir zum Beispiel einen Shelly besorgen. Oder irgendeinen anderen Akteur, der von uns unterstützt wird, und kannst über den Shelly dann diesen SG-Ready-Kontakt schalten. In der Wärmepumpe konfigurierst du dann im Endeffekt einfach eine Übertemperatur ein, zu sagen, okay, mach das Wasser jetzt wärmer. Und das reicht im Endeffekt an Regelungslogik auch schon aus, um den Überschuss sinnvoll nutzen zu können. Das heißt, es ist gar nicht unbedingt nötig zu sagen, benutze ich jetzt 5 Watt oder 10 Watt mehr. Sondern es reicht zu sagen, okay, jetzt haben wir Überschuss, dann mach jetzt bitte das Wasser wärmer schlichtweg, damit es dann nachts nicht angeht, weil er so lange die Temperatur hält.
Und woher weiß denn so eine Wärmepumpe, die nur über solche Kontakte gesteuert wird, wie warm das Wasser ist? Also jetzt, ich hätte erwartet, in der Warmwasserwärmepumpe steckt jetzt schon so ein Netzwerkkabel und schiebt die ganzen Daten raus. Wie der Wechselrichter. Wie warm bin ich gerade, sozusagen, wie viel Wasser sozusagen
wurde. Die Wärmepumpe hat auf jeden Fall einen Fühler und weiß, wie warm es ist. Sie kann das aber nicht nach außen kommunizieren. Die Wärmepumpe weiß nicht, wie viel Überschuss vorhanden ist. Also das weiß sie auch durch den SG-Ready-Kontakt nicht. Aber sie weiß, wenn dieser Kontakt geschaltet ist, dass sie auf eine erhöhte Temperatur gehen soll. Und das reicht grundsätzlich auch vollkommen an Logik aus, um, ich sag jetzt mal, 90% besseres Ergebnis zu kriegen. Die letzten 10% sind dann quasi Kür, die damit dann nicht möglich sind.
Okay, also doch kein kompletter Fehlkauf, aber ich brauche noch dieses Shelly-Modul obendrauf.
Genau, da reden wir aber über 12 Euro.
Ah, okay. Aber das muss ja trotzdem verbunden werden mit den Relaiskontakten.
Genau.
Und wie, womit verbinde ich dann das Shelly-Modul? Kriegt es einen Stromanschluss?
Das Shelly-Modul kriegt einmal Strom und kriegt einmal Netzwerk und wird in der OpenWB über Netzwerk eingebunden. Und in der OpenWB kannst du dann sagen, wenn mein Speicher so und so voll ist oder wenn so und so viel Überschuss vorhanden ist, dann schalte bitte diesen Shelly. Und der Shelly schaltet dann den Kontakt. Dieser Kontakt schaltet das Relais bei der Wärmepumpe und die weiß dann, ah, okay, statt 55 Grad möchte er jetzt gerne 65 Grad, mache ich.
Okay, verstehe ich. Jetzt werden jetzt viele Zuhörer fragen, was erzählen diese beiden Nerds jetzt hier? weil die meisten wollen sich ja mit solchen Sachen gar nicht auseinandersetzen. Also ich habe da voll Interesse dran und finde das total spannend und spart am Ende des Jahres vielleicht 20 Euro, aber da freue ich mich dann toll drüber. Und die meisten sagen, um Gottes Willen, ich will damit nichts zu tun haben, das soll alles automatisch funktionieren.
Aus diesem Grund haben wir Partner, die Komplettpakete anbieten, im Sinne von PV-Speicher, Wallbox, schlüsselfertige Installation. Wir haben im Zweifel ein Display. Wir haben die Bedienung über ein Webinterface, wo ich sagen kann, ich möchte jetzt PV laden, ich möchte jetzt sofort laden. Und man braucht sich mit dem Ganzen, worüber wir uns die letzten 20 Minuten unterhalten haben, nicht beschäftigen und kriegt damit, ich sag mal, 75% der optimalen Lösung hin. Für die letzten 25% bietet die OpenWB dann recht viele Einstellmöglichkeiten, mit denen man sich beschäftigen kann, aber nicht muss, um seine persönliche Präferenz zu konfigurieren und darzustellen.
Verstehe ich. Und diese Partner, wie machen die den Vertrieb? Weil sozusagen, ich habe mich jetzt ja selber irgendwie da reingefuchst, nur rein informiert, und jetzt sehe ich aber parallel, machen natürlich irgendwie Enpal und 1,5 ja, richtig Druck, ne, und bekommen natürlich die Kunden ab, die ja, hoffentlich natürlich noch gar keine Solaranlage haben. Das brauchen sie nämlich, wie du schon richtig beschrieben hast, aber diese anderen Partner, sind das dann Partner, die ich über eure Webseite finde? Wenn ich jetzt sage, okay, OpenWB klingt interessant, dann klicke ich auf den Kaufprozess, werden mir da irgendwie Partner vorgeschlagen oder könnte es auch mein Elektriker sein nebenan?
Wir haben eine Partnerkarte, wo unsere Partner gelistet sind. Das kann aber auch der Elektriker nebenan sein. Der sagt, hey, OpenWB ist ein cooles Produkt. Die wurden von uns geschult, die wissen, wie es funktioniert und die richten das Ganze dann beim Kunden ein.
Du hast mir ja im Vorgespräch verraten, dass du die 1,5-Folge schon gehört hast. Das ist, glaube ich, mittlerweile auch die meistgehörte Energiezone-Folge. Hat schon einige tausend Hörer gehabt. Und das ist ja eine sehr attraktive Vision, die der Philipp Schröder da vorstellt. Und auch eine sehr positive Vision. Du, der jetzt da aus der Open-Source-Community da so drauf schaut, mit einem Produkt, was wahrscheinlich im Wettbewerb steht mit einem 1,5-Wallbox-Produkt. Ich weiß gar nicht, welche die da verkaufen. Wie guckst du da so drauf? Also ich hatte ja im Podcast ja auch schon angedeutet, dass ich es schade finde, dass ich es quasi nicht im Nachhinein integrieren könnte. Und da hat der Philipp gesagt, das ist einfach so kompliziert, diese verschiedenen Sachen zu orchestrieren. Die konzentrieren sich jetzt mal auf die Kunden, die mit den 1,5-Geräten arbeiten, aber die könnten ja vielleicht auch irgendwann in der Zukunft aufmachen oder OpenWB kaufen und sagen, hey, da haben wir die Schnittstelle, die jetzt alles steuert.
Im Endeffekt bräuchten sie die OpenWB, um ihr System zu komplettieren, ja, da liegst du vollkommen richtig.
Interessant. Okay, dann könnt ihr sozusagen hintenrum ja doch noch 1,5 Kunde werden. Und wenn du jetzt seit 2017 in einem Markt aktiv bist und eine Solaranlage hast und dann angefangen hast, das alles zu suchen, dann was beobachtest du gerade in dem Markt? Was findest du spannend? Hast du jetzt auch mittlerweile einen Solarzaun gebaut, weil Paneele so günstig geworden sind? Oder hilfst du deinen ganzen Freunden im Netzwerk weiterhin dabei, den richtigen Solateur auszusuchen? Also du stehst ja mitten drin. Du musst ja auch mit den ganzen Anbietern kommunizieren, damit du diese Integration hast in die OpenWB Software-Schnittstelle. Also es kann ja schon relativ viel. Ne? Also unser Wechselrichteranbieter Kostal, der ist ja da irgendwie auch integriert, mit dem musst du irgendwie im Kontakt stehen. Du wirst also ein deutlich besserer Energiezonen-Host, möchte ich damit sagen, als ich das bin. Was beobachtest du in dieser Branche und was fällt dir gerade auf und was ist gerade spannend?
Vermehrt im letzten Jahr aufgefallen ist, oder auch im vorletzten hat das schon angefangen, dass die, ich sag mal, hier bekannten Hersteller in Lieferschwierigkeiten kamen und wir eine Schwemme von Wechselrichterherstellern aus Fernost, speziell aus China, gekriegt haben, die oft viel versprechen und oft aber auch wenig liefern, im Sinne von, sie haben keine Anbindung, sie haben dokumentierte Anbindungen, die in der Realität nicht so funktionieren, wie es die Doku verspricht. Und das hat stellenweise zu sehr viel Frust geführt, also sowohl bei unseren Entwicklern, die das Ganze implementieren müssen, als auch natürlich bei den Kunden, denen sowas versprochen wurde, dass das funktionieren würde. Das ist auf jeden Fall was man verstärkt gemerkt hat. Was aktuell ein riesengroßes Thema ist, ist natürlich bidirektionales Laden. Das kriegen wir zig Anfragen jeden Tag. Ich habe mir jetzt ein Auto gekauft, das kann bidirektionales Laden, weil der im Autohaus wurde mir das versprochen.
Dann welches ist das?
Jedes.
Nee, aber welches Auto ist das denn, was heute schon bidirektionales Laden kann in Deutschland? Theoretisch.
Ja, genau, das ist das Problem. Nicht wirklich vorhanden. Es gibt ein paar wenige IDs, die es über eine proprietäre E3-DC-Ladelösung können. Das heißt, wir reden hier erstmal über enorme fünfstellige Installationskosten und reden dann aber gleichzeitig auch noch über Einschränkungen, wie viele Stunden ich das benutzen darf, bevor die Funktion deaktiviert wird, um den Akku zu schützen. Das ist der Vorwand. Aber es wird natürlich erstmal sehr, sehr viel mit beworben. Ich denke, wir sind die einzigsten am deutschen Markt, die tatsächlich eine Wallbox haben, die technisch dazu schon in der Lage ist. Das ist unsere OpenWB Pro. Das ist auch so die einzigste Wallbox in Deutschland, die man kaufen kann, die den Ladezustand von einem Fahrzeug auslesen kann. Das heißt, wir sind da technisch wie immer ein paar Schritte der Konkurrenz voraus.
Aber die kostet ja auch die kostet auch 3.000 Euro. Also lasst euch das ist ja auch nicht ganz günstig dann.
Kostet 2.
Okay.
Ist nicht die günstigste, aber ist halt auch der technologische Vorreiter.
Das heißt, ich könnte meine, was habe ich denn? Ich habe eine Series 2 Plus oder so. Könnte ich nicht erweitern. Da bräuchte ich quasi eine.
Wir, wie ich schon gesagt habe, Nachhaltigkeit ist wichtig. Wir bieten Upgrades an. Das heißt, wenn du eine Series 2 hast, kannst du dich an unseren Support wenden. Muss dafür tatsächlich eingeschickt werden, aber kannst du einschicken und kannst ein Update auf OpenWB Pro haben. Wird dann Steuercontroller getauscht und dann kannst du von den neuen Features profitieren. Also aktuell muss man sagen, ist es SOC auslesen, je nachdem, welches Fahrzeug du hast. Und es ist eine automatische Fahrzeugerkennung. Die ist interessant im Heimbereich bei einem Fahrzeug nicht so wirklich, aber wenn ich zwei Autos habe, kann ich dann ein automatisches Ladelog erstellen, weil das Fahrzeug automatisch dann schon zugewiesen werden kann. Genauso wie es die DC-Lader oder die Schnelllader an Autobahnen machen, die können ja auch Fahrzeuge erkennen. Genau dasselbe Prinzip benutzen wir auch, um Fahrzeuge zu erkennen. Ist wahrscheinlich oder ist für Firmen wesentlich interessanter, um dann einfach zuzuordnen, hey, das Auto ist angesteckt, darf jetzt laden, oder es kommt jemand Fremdes, der steckt an, der darf dann natürlich nicht laden.
Und wie teuer wird das sein, wenn ich jetzt meine Wallbox einschicke und upgrade?
Kommt ein bisschen drauf an, welches Modell und wie alt, und ein paar hundert Euro kannst du rechnen.
Ein paar hundert Euro, okay. Können wir mal ganz kurz bei dem bidirektionalen Laden bleiben? Ich habe jetzt in den USA beobachtet, dort gibt es das irgendwie schon oder angeblich gibt es das.
Lightning.
Beim Ford Lightning. Und bei denen, die es dann nutzen, habe ich verstanden, funktioniert bidirektionales Laden nicht so, dass das Netz abgesichert wird, sondern man kann das Auto nutzen, um das Haus damit zu versorgen. Dann muss es irgendwie so geschaltet werden, dass das Haus vom Netz abgekoppelt ist. Dann ist der Lightning der Versorger, oder man schaltet um, dann ist das Netz der Versorger. Fand ich jetzt erstmal irgendwie ein bisschen doof, weil ich habe immer verstanden, dass diese großen Batterien eigentlich ideal dafür sind, das irgendwie Netz besser zu nutzen. Habe ich es richtig verstanden, oder ist es tatsächlich das, was da gerade angeboten wird?
Das hast du richtig verstanden. Du kannst den Ford Lightning kaufen, kannst dir dazu eine Box kaufen, die wird am Hausanschluss nach dem Zähler montiert. Die kappt dann im Zweifel das Stromnetz und der Lightning kümmert sich um die Stromversorgung für dein Haus.
Ah, okay. Gibt's irgendwo schon dieses bidirektionale Laden, was wir jetzt im Podcast öfter mal versucht haben zu beschreiben, als potenzielle Absicherung für die ganzen Netze, weil ja dann ganz viele Batterien irgendwo rumstehen, die in das Netz smart eingebunden werden könnten?
Im freien Feld oder in Studien?
Im freien Feld.
Nein.
Ah, okay. Und jetzt, wo du ja so nah dran bist und dir ein Auto gekauft hast, was das angeblich könnte, wie weit sind wir denn davon weg. Also es wird ja sehr oft davon geredet und dass diese Batterien irgendwie eingesetzt werden. Jetzt können fast alle Autos, die verkauft worden sind, das ja noch gar nicht. Das heißt, es müssten ja dann Autos sein, die erst in Zukunft verkauft werden. Und dann bräuchte man ja noch Wallboxen, die das dann auch können, die es ja auch noch gar nicht gibt, außer eurer.
Ah, nee? Genau, unsere Wallbox kann das schon.
Ja.
Sie braucht noch ein Software-Update, aber die Hardware ist da, dass sie es kann. Es fehlen jetzt noch die Fahrzeuge, die entweder ein Software-Update brauchen oder gegebenenfalls auch geänderte Hardware, also ein Onboard-Charger oder ein Ladegerät, das nicht nur laden kann, sondern auch entladen kann. Und dann brauchen wir noch ein paar Regulatorien in Deutschland, die uns das Ganze auch entsprechend erlauben. Und dann ist das Ganze möglich. Das heißt, erstmal im Sinne von, wir machen Vehicle to Home. Das heißt, wir können das Fahrzeug laden wie gehabt. Das können wir ja sowieso schon. Wir können es aber nachts auch entladen, zum Beispiel bis 80%, um das Haus zu versorgen. Das ist das, was als nächstes kommen wird. Und um realistisch zu sein, würde ich mit 2 Jahren rechnen, dass das effektiv in einem Haushalt funktioniert, sofern man es denn dann auch darf. Da kommen natürlich noch andere Themen dazu, wie ich darf zum Beispiel kostenlos bei meinem Arbeitgeber laden und benutze diesen Strom dann zu Hause, um mein Haus zu versorgen. Das wirft dann natürlich noch ganz andere Fragen auf, die geklärt werden müssen. Unter anderem natürlich auch steuerliche Fragen, weil das ja ein geldwertender Vorteil ist, mit dem ich dann aber mein Haus versorge.
Müsst ihr euch damit auch auseinandersetzen, jetzt wenn ihr dieses ganze Ding designt in der Software dann für die OpenWB Pro?
Wir müssen uns damit auseinandersetzen, um uns rechtlich abzusichern, um nicht mit einem Fuß im Gefängnis zu stehen, ja.
Aber bleiben wir mal kurz bei dem Szenario, das du beschreibst. Das heißt, in vielleicht 2 Jahren ist es dann soweit, dass das wirklich funktioniert mit eurer Wallbox bisher, die man kaufen kann. Das heißt aber noch lange nicht, dass die ganzen anderen Wallboxen von Lidl und Co. das in irgendeiner Form könnten. Die müssten ja dann auch langfristig getauscht werden.
Die müssen in jedem Fall getauscht werden. Also die werden das definitiv nicht können, allein weil die nötige Hardware dafür schon nicht verbaut ist.
Und könnte man ein Auto, nehmen wir jetzt irgendwie einen Tesla oder ein ID3, sind die einfach umrüstbar in Zukunft, um den Strom aus der Batterie wieder ans Haus abzugeben oder ans Netz?
Tesla ist ein gutes Beispiel. Es gab schon Gerüchte, dass Hardware verbaut ist, die das kann. Jetzt bin ich nicht in der Entwicklung bei Tesla, um sagen zu können, ob das stimmt oder nicht. Wenn das der Fall ist, dann wäre das tatsächlich mit einem Software-Update getan und man könnte den Tesla entladen.
Und nach dem, was du so siehst, glaubst du, dass es wird tatsächlich in den nächsten 10 Jahren, machen wir den Zeitraum besonders lang, wird das einen Impact haben auf die Netzstabilität, dass die Netzversorger das dann auch entsprechend nutzen können und sagen, okay, jetzt haben wir es gerade, wie spät ist jetzt bei der Aufnahme, gerade 11 Uhr, hier scheint die Sonne in Schleswig-Holstein, ein bisschen Wind ist auch, das heißt, es ist auf jeden Fall ganz viel Überschuss da, schieben wir mal die ganzen Batterien voll und heute Nacht ist wieder Flaute und keine Sonne, dann können wir das aus den Batterien nutzen. Das ist ein sehr einfach dahingesagtes Szenario, aber das müssten ja die einzelnen Versorger und Akteure ja dann auch erstmal umsetzen können, wenn die Hardware dann da ist, also Autos und Wallboxen. Also glaubst du daran, dass das wirklich einen Beitrag bringt zum Thema Netzstabilisierung oder ist es dann doch sowas wie, wir hatten hier vor 3 Folgen Kion Energy, die bauen so Batteriegroßspeicher, also zentral geregelte Kraftwerke, die das dann übernehmen. Also ich habe jetzt, seitdem es Wallboxen gibt, von dem Thema bidirektionales Laden gehört, aber so wie du das jetzt beschreibst, mache ich mir jetzt mal abgesehen davon, dass meine Wallbox upgradefähig ist, für die nächsten Jahre jetzt nicht so viel Hoffnung, dass das einen echten Beitrag fürs Netz bringt.
Doch, also der erste Beitrag ist, dass man es selber nutzen kann. Das heißt, man kann seinen Hausspeicher unterstützen. Der nächste Beitrag ist, du bist auch schon im Bilde, Smart Meter Gateways kommen. Im Zuge der Smart Meter Gateways werden Energiemanagementsysteme, wie die OpenWB es eins ist, immer relevanter. Das heißt, der Netzbetreiber kann sagen, hey, jetzt bräuchten wir Strom, kann das über die Smart Meter Gateways entsprechend anfordern, worauf dann unsere Wallbox drauf reagieren kann. Und wenn dann die Freigabe da ist, dass wir das Auto entladen dürfen, weil der Nutzer sagt, okay, ich gebe jetzt 20% zur freien Nutzung frei, können wir das Ganze machen. Das wird aber ein Hand-in-Hand-Spiel sein zwischen Netzbetreibern, zwischen uns als Wallbox, zwischen dem Fahrzeug, das es kann, und dem Nutzer, der das natürlich auch freigeben muss, der aber natürlich irgendeinen Benefit davon haben muss. Das heißt, wir müssen uns dann auch noch überlegen, wie eine sinnvolle Vergütung für den Nutzer aussieht. Weil ich denke, kein Nutzer wird sagen, ja klar, benutze mein Auto als Speicher, kannst du kostenlos machen. Die Abnutzungsgebühren, sage ich jetzt mal, vom Auto dafür sind mir egal. Ich glaube, mit dem Use Case wird es nichts, aber wenn wir eine entsprechende Vergütung dafür anbieten können, wird das Ganze dann auch wieder relevant.
Okay, gut, für die Eigennutzung verstehe ich, macht das auf jeden Fall Sinn und ist super attraktiv, aber es bleibt dann natürlich so ein bisschen in dieser, ja, Bastler-Community, zu der ich mich jetzt auch erstmal zählen würde, der auch Bock hat, das so ein bisschen darauf zu optimieren und sich dann auch entsprechend ein Auto kauft, was das auch kann. Erstmal unabhängig davon, ob das jetzt ein ökonomisch sinnvoller Case ist oder nicht. Wahrscheinlich bist du auch bereit, mal 3.000, 4.000 Euro mehr auszugeben für das Auto, nur mal auszuprobieren, ob das funktioniert.
Einerseits ja, auf der anderen Seite ist das aber schon, würde ich das tatsächlich nicht mehr in der Nerd-Ecke ansiedeln. Also zu sagen, hey, lad mein Auto tagsüber mit PV, morgens früh brauche ich 80% und der Wallbox stets frei, nachts 20% für die Hausversorgung zu nutzen, weil zum Beispiel auch gar kein Speicher vorhanden ist, finde ich das vollkommen legitim und nicht nur auf Nerds beschränkt, sondern das ist ja wovon jeder profitieren kann, ohne dass man davon groß Ahnung haben muss oder sich mit beschäftigen muss.
Und ich habe jetzt bei dem Update der Wallbox, was ich gemacht habe für meine Wallbox, habe ich gesehen, ist, dass jetzt dieser Regler sozusagen für den Netzbetreiber, dass der jetzt eingebaut ist. Das habe ich vorher nicht gesehen. In der alten Variante 1.9 hatte ich nicht das Gefühl, dass der Netzbetreiber das jetzt runterregeln könnte. Ist das neu dazugekommen? War das ein Software-Update oder habe ich es einfach vorher nicht angeschaltet und habe jetzt beim Update gemerkt, aha, ist automatisch an?
Das hast du vorher nur nicht gesehen. Also die Möglichkeit für den Netzbetreiber zu regeln über einen Rundsteuerempfänger zum Beispiel, die haben wir schon seit immer. Was jetzt hinzugekommen ist oder was dieses Jahr hinzugekommen ist, ist die nach Paragraph 14a die Möglichkeit des DIMMs. Da haben wir schon drauf reagiert, dass wir sagen, man muss nicht einen Kontakt in die Wallbox führen, sondern wir haben ein Produkt auf den Markt gebracht. Das ist jetzt aktuell seit letzter Woche verfügbar. Also wir sind im Mitte April, was wir in der Nähe vom Zählerschrank verbauen können, um eben die Kontakte vom Smart Meter Gateway beziehungsweise von der Steuerbox auszuwerten, um eine Dimmung dann durchführen zu können.
Das heißt, meine Box kann noch nicht gedimmt werden. Da bräuchte ich sozusagen eine Hardware dafür. Oder kann sie doch und ihr bietet das dann quasi für andere Wallboxen als Extraprodukt an?
Nein, deine Wallbox kann gedimmt werden, aber du müsstest ein extra Kabel, eine Steuerleitung von deinem Zählerschrank bis zur Wallbox ziehen. Üblicherweise ist die Wallbox in der Garage, meistens hat man kein Leerrohr oder keinen Platz mehr. Das heißt, ein Kabel ziehen wäre mit relativ viel Aufwand verbunden. Aus dem Grund haben wir jetzt noch unser Dim und Control Kit entwickelt, was nichts anderes macht, als diese Kontakte auszuwerten und auf Netzwerk zu übersetzen, sodass die OpenWB das Ganze per LAN übertragen kann. Also einfach nur, wir möchten es dem Kunden und auch unseren Installateuren einfacher machen, das Ganze anschließen zu können, ohne extra viel Kabel legen zu müssen.
Ah, okay, verstehe dich. Und hast du dich quasi vorher auch schon mit diesem ganzen Elektrokram irgendwie ausgekannt? Also hast du vorher schon mal einen Sicherungsschrank aufgemacht und dich damit beschäftigt, was ist eigentlich ein FI?
Ja, zu meiner Herkunft, ich hatte ja eingangs gesagt, ich komme ursprünglich aus der IT, bin eigentlich gelernter Fachinformatiker für Systemintegration mit Ausschweifungen zur Elektrotechnik. Das heißt, Autoladen und Strom ist eigentlich so genau mein Ding.
Okay, also du hattest das schon ein bisschen im Blut und hast das dann genutzt, um in zur richtigen Zeit das richtige Produkt zu entwickeln. Und
ja, ich habe mit dem Kopf geschüttelt, warum es keine Lösung gab und habe es dann selbstverständlicherweise einfach gemacht und das war die richtige Idee zur richtigen Zeit.
Und dann nochmal das Thema internationale Sicherung. Also ich verstehe, dass es quasi super viele To-Dos noch gibt und alleine mit dem Wechselrichterhersteller in Deutschland irgendwie zu kommunizieren, ist wahrscheinlich schon komplex genug. Aber es ist ja schon das, was ihr macht, insbesondere jetzt, wo ich verstehe, dass das eigentlich eine Alternative sozusagen zu Heartbeat und Co. ist. Ist ja natürlich viel auch spannend für Märkte, wo schon ein großer Solaranteil besteht, Portugal zum Beispiel oder die Nordics. Wie schwierig ist das, in diese Märkte zu gehen? Ich gehe mal davon aus, dass eure Software so gebaut ist, dass man so die Sachen relativ leicht übersetzen kann, also zumindest das, was softwareseitig lösbar ist. Mit dem Wechselrichterhersteller in Portugal, der da irgendwie führend ist, müsste man wahrscheinlich trotzdem einmal reden auf Portugiesisch. Aber wie schwer ist das?
Ich vermute fast, dass es halbwegs überschaubar ist, also zumindest was die Hardware-Anforderungen angeht, dass wir unser Produkt dort verkaufen dürfen. Man muss natürlich einen sinnvollen Vertriebsweg etablieren. Dann ist aber die Frage so ein bisschen der Philosophie, will ich überall ein bisschen machen oder möchte ich hier lieber eher Richtung 100% machen und das hier richtig gut machen, anstatt überall ein bisschen? Und meine Philosophie ist dann eher zu sagen, wir perfektionieren das in unserem Sprachgebrauch oder in unserem Sprachraum, bevor wir sagen, wir müssen jetzt unbedingt noch Wallbox in anderen Ländern verkaufen.
Gibt es denn einen dedizierten Wallbox-Hersteller, der bereit ist, überhaupt in so eine Art smarte Technologie zu investieren, gerade auf dem Markt? Wenn man den Wettbewerb sieht, wie ich ihn beschrieben habe, ich möchte jetzt gar nicht die Lidl-Wallbox irgendwie schlecht reden, das kann auch eine gute Hardware sein, dann sind die Kunden ja gerade auf dem Tritt, dass man lernt, okay, ich kann vielleicht demnächst für 199 € eine Wallbox kaufen, damit kann ich mein Auto auch laden und das wird für viele irgendwie ein Anwendungsfall sein, der ausreicht. Aber gibt es dann tatsächlich so auf Wallboxen spezialisierte Hersteller, die dann drumherum noch so ein Ökosystem bauen?
Es gibt auf Wallboxen spezialisierte Hersteller, die ein Stück weg auch versuchen, intelligenter zu sein und Cases drumherum anzubieten, im Sinne von, wir haben einen Aktor und steuern damit noch ein anderes Gerät. Aber das machen die immer ziemlich sehr eingeschränkt. Also nicht, dass sie sagen, sie unterstützen jetzt Schaltsteckdose XY, sondern sie haben dann ihre eigene und haben relativ begrenzte Möglichkeiten, inwiefern man die nutzen kann. Genauso ist es ja auch so, dass die meisten oder fast alle Wechselrichterhersteller ihre eigene Wallbox haben, schlichtweg, damit sie halt ein Paket anbieten können. Aber das heißt nicht, dass sie das Ganze gleich auch gut machen. Und von mehreren Wallboxen reden wir dann gleich gar nicht.
Genau, das ist vielleicht auch noch ein Szenario, was du vorhin noch gar nicht beschrieben hast, was eure Wallbox irgendwie kann. Das fand ich nämlich auch ganz witzig, weil ich habe zwei Wallboxen und die können sich dann quasi untereinander steuern. Also ich kann quasi der einen Wallbox sagen, mach das, wenn die andere Wallbox dies macht. Das ist auch eher ein theoretischer Bastelcase für Menschen wie mich. In meinem Fall meinte ich quasi, in meinem Fall ist es ein Bastelcase. okay. Aber für die anderen, die 10 Elektroautos haben, wahrscheinlich nicht.
2018 war das tatsächlich noch eher ungängig zu sagen, hey, ich habe jetzt mehrere Wallboxen bei mir in der Garage, aber im Jahr 2024 ist nicht nur der Zweitwagen, sondern auch der Erstwagen elektrisch. Das heißt, es ist ein gängiges Szenario, dass ich mehrere Ladepunkte habe, Doppelgarage, um meine beiden Elektroautos zu laden. Und es ist ein gängiger Use Case, die Problematik zu haben, dass die Garage zum Beispiel nicht so stark angebunden ist wie der Hausanschluss selbst. Das heißt, ich brauche ein Lastmanagement zwischen der Garage und dem Hausanschlusspunkt. Und das ist was die OpenBB bietet. Das heißt, wir können nicht nur ein Lastmanagement am Hausanschluss darstellen. Mein Hausanschluss kann 20 kW. Alles, was drüber ist, regel mal bitte runter. Zum Beispiel, weil ein Durchlauferhitzer angeht oder weil die Wärmepumpe läuft, gerade noch gekocht wird und der Backofen läuft. Sondern wir können noch sagen, beachte bitte einmal den Hausanschluss. Aber wir haben hier auch eine Leitung und dahinter hängen drei Ladepunkte und die Leitung darf auch nur mit X belastet werden. Das heißt, wir machen selbst auf Teilstrecken, können wir ein Lastmanagement abbilden. Und das machen wir nicht nur bei zwei Ladepunkten, sondern das machen wir auch bei neben für 50 Ladepunkte.
Okay, verstehe. Das wird auf jeden Fall noch ein Case sein, sozusagen der für mich kommt. Das ist eher nicht weniger die Hausabsicherung oder das Kabel, was wir gezogen haben. Da habe ich das dickste Kabel genommen, was ich gefunden habe. Das, was dann zur Wallbox geht, von da aus wird unterverteilt. Aber es ist tatsächlich kein ganz theoretisches Szenario mehr. Das verstehe ich. Aber das ist, was ich halt spannend finde, und deswegen finde ich das so beeindruckend, dass ihr das quasi alles so entwickelt habt. Das sind ja keine tatsächlich ja keine obskuren Cases. Das sind ja Dinge, die wahrscheinlich im gewerblichen Bereich noch ein bisschen häufiger vorkommen und dass sich da drauf niemand spezialisiert hat, finde ich super spannend und dass das ein Produkt ist, was so ein bisschen aus der Open-Source-Ecke mit entsteht, nicht hardware-seitig, aber software-seitig diese ganzen Anwendungscases baut, finde ich schon extrem cool. Es gibt ja im Bereich House Automation, wie heißt nochmal der Anbieter, Amazon oder Google, sondern dieser Open-Source-Anbieter, wie heißt der nochmal? Ich vergesse den Namen immer.
Luxon ist nicht Open-Source. Es gibt diverse Management-Systeme, IO-Broker, Home Assistant.
Aber kommt da aus dieser Ecke auch noch eine Menge im Bereich Hardware oder ist das alles Software?
Das ist alles Software. Also es gibt, Loxone bietet viel an Hauptautomatisierung an, die haben aber nur eigene Hardware.
Okay. Wo geht die Reise hin Ende 24 oder Anfang 25? Wenn wir im Jahr nochmal reden, was habt ihr bis dahin gebaut?
Das ist eine sehr gute Frage. Ich hoffe, dass wir das bidirektionale Laden für die Heimanwendung so weit vorangetrieben haben, dass das tatsächlich beim Kunden auch funktionieren kann. Also es ist ein sehr, sehr optimistisches Ziel, wenn wir sagen, hier unterhalten wir uns Anfang 25 wieder. Aber da soll die Reise, was technische Neuerungen angeht, auf jeden Fall hingehen.
Wie weit seid ihr davon entfernt, dass jetzt Anwender wie zum Beispiel meine Eltern, die sich da jetzt inhaltlich nicht mit auseinandersetzen, die einfach nur Wallbox brauchen, dass die in der Customer Journey von euch abgeholt werden? Das ist immer noch nicht einfach. Also ich komme auf eure Webseite, muss dem ja auch ein bisschen vertrauen. Sozusagen, die biegen dann doch vielleicht auf den Lidl Online-Shop schneller mal ab.
Wir haben uns dahingehend dafür entschieden, das über unsere Partner abzubilden. Das heißt, unser Partner oder unsere Partner machen hier das Komplettangebot, zu sagen, das ist das Konstrukt, das bauen wir, das wird auch eingerichtet und damit werden dann auch deine Eltern abgeholt, zu sagen, okay, das passt.
Okay, ich glaube, mir ist es auch eingefallen, wie das Smart Home Dings, Home Assistant, das meinte ich.
Home Assistant ist erstmal eine Software, die ja Hausautomatisierung abbildet. Aber die nicht direkt mit irgendeiner Hardware was zu tun hat.
Aber würde Home Assistant nicht auch versuchen, diese Smart-Steuerung zu machen, die ihr jetzt auch vorhabt? Ist das nicht ein Wettbewerber auf der Software-Seite?
Home Assistant hat Module, um alle möglichen Dinge abzufragen und zu steuern. Home Assistant kann übrigens auch die OpenWB abfragen und deren Dashboard anzeigen und visualisieren, mal so nebenbei erwähnt. Konkurrenz ist es in dem Sinne nicht, schlichtweg, weil auch viele Dinge für die Zukunft fehlen. Wenn wir zum Beispiel die Interaktion mit einem Netzbetreiber reden, bedarf es gewisser Zertifizierung, was ein Home Assistant aufgrund des Produkts, was es ist, oder der Community, was es ist, nicht darstellen kann, was wir als Unternehmen aber natürlich bewerkstelligen können. Das ist ein ganz großer Unterschied. OpenWB ist Open Source, die Software. Allerdings wird die natürlich von uns als Firma betreut, was dann natürlich auch die Möglichkeiten gibt, dass wir mit Netzbetreibern und mit anderen Herstellern und mit Unternehmen reden und entsprechend wir da Absicherung garantieren können, was Schnittstellen angeht. Oder gerade wenn es dann halt um Thema Ladung, Entladen, Abrechnung geht. Ein Netzbetreiber wird sich nicht mit einem Community-Mitglied von Home Assistant unterhalten, um irgendwas festzulegen.
Okay, das ist komplett open, also das ist reine Open Source, da gibt es jetzt auch keine Firma, die das quasi owned.
Ich müsste lügen, ich glaube nicht im großen Stil.
Und jetzt hören ja hoffentlich ein paar hundert, vielleicht ein paar tausend Menschen zu aus der Energiebranche, einige Netzbetreiber, sozusagen andere Hardwarehersteller, sozusagen Gateway-Hersteller, irgendjemand sozusagen in dessen Ohr du bisher noch nicht vorgedrungen bist, wo du sagst, so bitte mach mal dies und das oder ich würde mich freuen, wenn sich A, B oder C zurückmelden.
Wir freuen uns immer, wenn andere Hersteller auf uns zukommen und sagen, hey, wir kooperieren zusammen, wir können was Schönes zusammen machen, wir können Daten austauschen. Einerseits können wir Daten liefern oder wir können Dinge steuern, dürfen sich immer gerne an uns melden, weil genau das ist das, was wir wollen, zu sagen, wir sind beim Kunden, der schon irgendwas hat und möchten da aber eine weitere Vernetzung der Geräte darstellen. Genau dafür ist die OpenWB da. Das ist auch was uns, denke ich, von der Konkurrenz groß unterscheidet. Wir betreiben ein eigenes Forum. Das ist sehr, sehr belebt. Da sind viele Community-Mitglieder aktiv. Wir hören uns an, was sich die Community wünscht und versuchen, das entsprechend umzusetzen und in die laufende Entwicklung immer mit einfließen zu lassen. Das ist, denke ich, ein großer Punkt, der uns unterscheidet. Das heißt, man kann als Kunde auch aktiv mitbestimmen, wo die Reise mal hingeht oder wo auch die Prioritäten ein Stück weit natürlich gesetzt werden.
Ja, sehr, sehr cool. Also ich finde es halt deswegen ganz spannend. Wir haben ja vorhin Spaß drüber geredet, dass das quasi eigentlich eine gute Denkrichtung wäre für den Philipp Schröder. Aber ich finde das grundsätzlich extrem cool, weil ihr so vernetzt seid, diesem ganzen Ökosystem und so viele Sachen steuern könnt. Jetzt muss ich natürlich schauen, ob ich in dem Forum irgendjemand finde, der mir erklären kann, was genau ich von Shelly kaufen muss, damit ich dieses Weiland-Gerät ansteuern kann und wie man das dann irgendwie verkabelt. Aber das kriege ich schon hin.
Aber gar nicht zwingend, weil wir haben auch einen Support, der immer gerne hilft.
Ah, okay. Wie erreiche ich den? Auch im Forum oder direkt über die E-Mail-Adresse?
E-Mail oder in deiner OpenWB gibt es eine eingebaute Support-Funktion. Dann geht direkt bei uns ein Ticket auf.
Moment, wo ist das denn? Das habe ich nie gesehen.
Für allgemeine Dinge gerne mal im Forum schauen oder wenn du drüber debattieren möchtest, wie du jetzt die letzten 3% an optimierten Einstellungen rausholen kannst, dann immer gerne ins Forum. Ansonsten haben wir einen regulären Support, der sich um technische und auch sonst Anliegen kümmert und immer gerne zur Seite steht.
Okay. Wie sieht dein Setup bei dir zu Hause aus? Das ist vielleicht als letzte Frage. Wie viel Solarpower hast du mittlerweile? Wie viele Wallboxen sind verbaut bei dir auf deinem Grundstück?
Ich habe 3 Wallboxen bei mir verbaut und leider nur 24 kW Peak, weil das Dach nicht mehr hergibt.
Wenn es mehr hergeben würde, würdest du dann 30 bauen oder würdest du das auf 2 Anschlüsse aufteilen und sagen, dann baue ich 60?
Ich würde grundsätzlich immer das bauen, was geht.
Ah, okay, dann rede ich nochmal mit meinem Solateur und schau mal, was da noch so geht. Wie groß ist dein Selbstversorgungsgrad?
Tatsächlich leider nicht so hoch, weil ich immer bei mir in der Firma lade. Aber auch dem geschuldet, dass wir da auch 100 kW Peak haben, natürlich.
Und wie viel Leute arbeiten eigentlich bei OpenWB? Das habe ich vergessen zu fragen am Anfang. Vielleicht kannst du noch 1-2 Umsatz und sozusagen KPIs teilen, die irgendwie öffentlich sind, damit die Leute sich auch ein bisschen mehr darunter vorstellen können.
Okay, wir sind derzeit rund 30 Mitarbeiter an unserem Standort in Eichenzell. Ich hatte es ja schon gesagt, wir produzieren dort auch selber. Das ist uns aus Nachhaltigkeitsgründen recht wichtig. Und wir lagen zuletzt bei 12 Millionen Euro Umsatz.
Cool. Sehr, sehr cool. Da kommt aus meiner Ecke bestimmt nochmal der ein oder andere Umsatzeuro dazu. Jetzt suche ich erstmal die Support-Funktion. Habe eine ganze Menge gelernt. Die Vision ist nochmal viel klarer geworden, tatsächlich. Und nehme jetzt nochmal sozusagen all meine Energie zusammen und versuche die Wasserwärmepumpe zu verbinden. Kevin, vielen Dank für deine Zeit. Das war's. Nächste Woche geht's weiter mit Tado, glaube ich zumindest. Ich glaube, Ilan war gestern in München und hat eine Folge mit Tado aufgenommen. Soll großartig geworden sein, hat er mir per WhatsApp geschrieben. Und wenn ihr Menschen wie Kevin oder den Tado-Gründer mal vor Ort treffen wollt, dann gibt's vielleicht die Möglichkeit dazu während des OMR-Energiezone-Frühstücks. Findet am 7.5. statt im Rahmen der OMR. Das machen wir im Showroom von 1,5 am Ballendamm. Da gibt es total leckere Brötchen mit Matt oder ohne Matt. Die meisten aber mit Matt. Und den Link zu dem Energiezone-Frühstück sende ich nochmal in die Shownotes. In diesem Sinne, eine schöne Woche euch allen.